Jetzt hören Sie bitte zu, es kann nicht schaden, wenn man diese Erkenntnis mitnimmt.
Wir werden unsere Vorstellungen nur dann auf der Welt durchsetzen können, wenn wir auch selbst die Sprache der Machtpolitik sprechen.
Your countries are going to hell.
Ich weiß gar nicht, was die Menschen zu Hause an den Bildschirmen oder hier im Saal eigentlich von diesen Auftritten halten sollen.
Auf die Barrikaden!
1,7 Millionen Wahlberechtigte in Sachsen-Anhalt könnten am 6. September die Republik verändern. Es ist möglich, dass die AfD eine Alleinregierung bildet. Das wäre die erste rechtsextreme Regierung in der Geschichte der Republik. Das würde das Parteiensystem wirklich durchrütteln. Warum wählen so viele zwischen Salzwedel und Halle AfD? Und haben CDU, SPD und die anderen Parteien Ideen, um diesen GAU am 6. September noch zu verhindern? Darüber sprechen wir heute im Bundestalk, dem politischen Podcast der TAZ. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der TAZ, bin dort zuständig vor allen Dingen für die SPD. Und bei mir sind heute
Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin mit dem Schwerpunkt Union.
Gareth Jossi aus dem Parlamentsbüro und zuständig für die AfD und innere Sicherheit.
Und David Muschelich, der Korrespondent aus Sachsen-Anhalt.
Ja, schön, dass ihr hier seid, beziehungsweise David, du bist uns zugeschaltet aus Sachsen-Anhalt. Fangen wir mal mit dem Schlimmsten an. Das Worst-Case-Szenario am Abend des 6. September, es ist absolute Mehrheit für die AfD. Was passiert dann?
Also erstmal vorangeschickt, das ist nicht das wahrscheinlichste Szenario. Es könnte passieren, wenn mehrere kleinere Parteien aus dem Landtag fliegen. Und in diesem Fall könnte der AfD auch eine kleinere Prozentzahl im 40er-Bereich reichen, um eine Mehrheit der Landtagssitze zu erringen. Und das wäre natürlich ein Schock und eine nicht vorhersehbare Situation in gewisser Weise. Die AfD könnte dann alleine ihren Ministerpräsidenten wählen und eine Regierung bilden. Und die anderen könnten dabei zugucken, wie die AfD dann versucht, ihr Programm umzusetzen.
Okay, also da anvisiert ist, glaube ich, am 6. Oktober, wird der neue Landtag zusammentreten, würde dann der neue Landtag zusammentreten und einen Ministerpräsidenten, Siegmund von der AfD, wahrscheinlich wählen. Weiß man denn irgendetwas darüber, was das für ein Kabinett wäre, welche Leute da drin wären, was sie als Sofortmaßnahmen machen würden? Ist da was bekannt oder ist das alles spekulativ?
Also es kursieren Listen über Namen im Kabinett und die lassen auch einigermaßen tief blicken. Allerdings sagen die nichts offiziell dazu. Das ist eher so Gerüchteküche im Moment noch. Aber da finden sich auch durchaus die Namen von radikalen Leuten drauf. Also zum Beispiel Hans-Thomas Hilschneider, einer der Scharfmacher des Landesverbandes, der ein Rechtsextremist ist, der auch das Wahlprogramm geschrieben hat, was eigentlich das radikalste Wahlprogramm ist, was sich diese Partei jemals gegeben hat. Und andere Namen sind zum Beispiel Patrick Haar, der ist sowas wie die rechte Hand von Ulrich Siegmund, dem Spitzenkandidaten. Der war früher in der neonazistischen, heimattreuen deutschen Jugend, die 2008 verboten wurde. Auch wird als Staatssekretär da noch, also es ist natürlich aber alles auch Spekulation, da bestätigen die noch gar nichts. Und der Name Hans-Georg Maaßen war ja auch schon mal im Raum, scheint nach allem, was man so hört, aber eher unwahrscheinlich. Aber es klingt so, als wenn sie viel Expertise und Personal versuchen zusammenzutragen in Sachsen-Anhalt. Aber genau, richtig bestätigen lässt sich das jetzt noch nicht, das Kaffeesatzleserei im Grunde.
Gab ja, glaube ich, schon auch in der Bundes-AfD gewisse Bedenklichkeiten, ob die sachsen-anhaltinische AfD, also die Manpower hat, also die Kompetenz hat, eine Regierung zu bilden, selber zu regieren. Das gab es früher. Wie sieht es denn das jetzt aus? Gibt es da noch immer diese Vorbehalte gegenüber diesem Sieg?
Absolut. Die gibt es in anderen Landesverbänden, bei denen die Wahl noch vor ihnen liegt und auch auf Bundesebene durchaus. Aber langfristig, also es gibt zwei Erzählungen. Einerseits, dass man in Sachsen-Anhalt gar nicht so viel falsch machen kann und dass dieser Normalisierungseffekt irgendwann das überstrahlen wird, wo man sozusagen an Grenzen stößt oder wo man Enttäuschung produzieren kann. Und dann gibt es aber auch die Angst natürlich, dass so ein Projekt auch krachend scheitern könnte und die AfD sich blamiert und diese ganzen Erwartungen, die man aufgebaut hat, maßlos enttäuscht.
Aber vielleicht muss man auch nochmal darauf zu sprechen kommen, was sie inhaltlich gesagt haben, was sie machen würden und was sie auch vielleicht machen können. Es gibt eine Sache, die gar nicht so einfach umsetzbar ist, ist diese, was sie gesagt haben, sie wollen die Beamten in Masse austauschen. Das geht ja so einfach gar nicht. Aber was, sie könnten natürlich irgendwie wichtige Spitzenpositionen austauschen. Also nicht nur die Staatssekretäre nach den Ministern in den Landesministerien und dann noch die obersten Mitarbeiter von denen, aber auch zum Beispiel den Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz. Mhm. Wichtige Institution. Das ist so das eine. Und dann gibt es ja diese beiden Bereiche oder zwei wichtige Bereiche, wo das Land auch große Kompetenzen hat, ist Bildung und Kultur. Und da sind die Ansagen ja wirklich krass. Also alles schön auf Patriotismus, Nationalismus einnorden und alles andere irgendwie möglichst klein halten. Und ich glaube, dass das wirklich eine realistische Gefahr ist, dass sie probieren, das durchzusetzen.
David, wie sieht es denn aus deiner Perspektive aus? Also so ein Szenario, AfD, absolute Mehrheit. Gibt es da sozusagen jetzt, was weiß ich, Theaterintendanten, Regisseure aus den verschiedenen kulturellen Bereichen, Leute, die davor jetzt konkret Angst haben?
Auf jeden Fall. Also es gab ja schon, als die ersten Entwürfe zum AfD-Wahlprogramm kursierten, einen Aufruf aus der Kultur, der davor gewarnt hat, was das bedeuten würde. Die AfD bezieht ja auch Klarstellungen zum Beispiel gegen das Bauhaus. Das ist ja auch etwas, was bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Wie es quasi für diese, wie Sabine schon gesagt hat, für diese Betriebe weitergeht, die vielleicht von der AfD nicht als deutsch genug wahrgenommen werden. Das ist etwas, was, glaube ich, vielen in Sachsen-Anhalt Sorgen bereitet und wo es eben auch gerüchteweise eben Leute gibt, die sagen, dann ziehe ich weg, dann arbeite ich woanders, dann sehe ich in Sachsen-Anhalt für mich keine Zukunft.
Wie sieht es denn damit aus? Also ist das ernst zu nehmen? Gibt es wirklich eine relevante Zahl von Leuten nach deinem Eindruck, die dann wirklich weggehen würden? Oder ist das gewissermaßen so eine ängstliche, also so eine Befürchtung, die man auch äußert, vielleicht um das zu verhindern, dass es eintritt? Wie sieht es auch mit Unternehmen aus? Also hätte das eine wirklich direkte Auswirkung nach so einem AfD-Sieg?
Ich glaube, das ist schwer abzuschätzen. Also klar, die Leute, die jetzt davon erzählen, dass Unternehmen Investitionen daran festmachen, wie der 6. September ausgeht, sind natürlich auch Menschen, die kein Interesse daran haben, dass die AfD gewinnt. Allerdings ist es ja auch zumindest schlüssig, dass Unternehmen keine Investitionen in einem Land tätigen wollen, in dem es schwer wird, Fachkräfte zu finden. Denn Sachsen-Anhalt hat jetzt schon einen Fachkräftemangel, jetzt schon ein Fachkräfteproblem. Und wenn die AfD ihr Wahlprogramm umsetzt, dann hat sie auch kein Interesse daran, weitere Zuwanderung, also neue Fachkräfte zu gewinnen. Und dann wird es für Unternehmen noch schwieriger, sie umzusetzen. Was ich noch anmerken wollte, die AfD hat ja so ein 100-Tage-Programm auch ausgegeben mit Dingen, die sie umsetzen möchte. Und ich glaube, das ist noch so ein Ding. Da sind viele Sachen dabei, die relativ schnell, relativ einfach umsetzbar sind, die auch eine gewisse Wirkung haben, die jetzt aber nicht den ganz großen Staatsumbau bedeuten. Ne? Also das fängt ja an irgendwie mit dem Staatsvertrag, dem Rundfunkstaatsvertrag, dass sie den kündigen will. Das hätte für den MDR eine Bedeutung. Der hat da jetzt auch drauf aufmerksam gemacht, also der Mitteldeutsche Rundfunk, indem sie in ihrem Online-Programm die Bilder rausgenommen haben und schon mal da eben sich positioniert haben, gesagt haben, hier, wir sind unfreiwillig Thema dieses Wahlkampfs, weil unsere Berichterstattung, weil wir uns vorgeworfen wird, eine unfaire Berichterstattung und uns würde das gekürzt. Sie haben Stille im Radio gesendet, um darauf aufmerksam zu machen. Also das fand ich schon mal irgendwie einen Punkt, wo man das auch gemerkt hat, welche Relevanz das haben könnte. Auch wenn so eine Kündigung des Staatsvertrags nicht sofort einsetzen würde, sondern erst nach 2 Jahren. Die AfD auch da eben, ne, kündigt an, Stiftungen Geld zu kürzen und eben vielleicht auch recht sichtbar, sie will eben Regenbogenflaggen an Schulen verbieten. Also dort Themen unsichtbar machen, die nicht in die Ideologie reinpassen, die sie selber vertritt. Und ich glaube, das wäre merkbar auch für Menschen, die jetzt, wo es nicht um die Arbeit geht und nicht um die Kultur, aber doch um die Lebensqualität, die queere Menschen auch in Sachsen-Anhalt hätten, die würde relativ schnell, glaube ich, leiden.
Ziemlich groß ist natürlich auch die Angst der Zivilgesellschaft, dass bei ganz vielen Einrichtungen Mittel gekürzt würden oder man denen irgendwie anders zu Leibe rückt. Also da gibt es wirklich eine ganz konkrete Sorge.
Und natürlich ist auch ein ganz wichtiges Thema Migration, beziehungsweise Sachsen-Anhalt könnte dann zu einer Art Testlabor für Ausgrenzung von Geflüchteten werden und Nichtdeutschen oder von den Personen, die von der AfD als nicht deutsch wahrgenommen werden. Heute gab es schon in Magdeburg, um darauf aufmerksam zu machen, einen Streik von Gewerbetreibenden mit Migrationshintergrund, die auch eine Demo gemacht haben, um darauf aufmerksam zu machen. Tatsächlich stehen in ihrem Programm viele migrationspolitische Forderungen, die allerdings auch nicht auf Landesebene durchzusetzen sind. Aber sie können schon sowas wie Abschiebehaftplätze erhöhen oder einfach mehr Abschreckungsmaßnahmen durchführen oder zentrale Unterbringung, mehr Druck, weniger Zugang zu Integrationsmaßnahmen. Und sie sprechen sich auch explizit aus gegen, in Anführungszeichen, kulturfremde Fachkräftegewinnung. Also da kann auch dann schon der syrische Arzt irgendwie sich berechtigt Sorgen machen, finde ich. Und das zieht sich eigentlich quer durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Also man könnte jetzt weitermachen mit Wissenschaft, wo die Landesregierung auch Druck ausüben kann durch eben Bereitstellung von staatlichen Mitteln zu Forschungszwecken, aber auch für die Unis. Genauso ist ganz dicker Klotz noch die Sicherheit, weil natürlich die AfD dann bestimmt, wer das Landesamt für Verfassungsschutz leitet und auf die V-Mann-Datenbank zugreifen kann, aber auch Zugriff hat auf andere sensible Daten, die dann in Moskau landen könnten möglicherweise. Da steht die Sicherheitsarchitektur auch vor erheblichen Problemen, wie man das überhaupt abgekabelt kriegt. Kann man nämlich nicht so richtig, weil die Datenbanken alle zusammenhängen. Und ja, und so zieht sich das überall durch. Also Justiz ist noch ein dicker Posten auch, weil in Sachsen-Anhalt ist es so, dass das Ministerium verantwortlich dafür ist, Richter zu ernennen. Das heißt, da könnten rechtsextreme Richter im Staatsdienst landen, die man auch langfristig da nicht mehr los würde.
Okay, dieses Szenario haben wir jetzt, glaube ich, so umrissen. Lasst uns jetzt mal zu der Frage kommen, warum die AfD eigentlich diese Chance hat, warum sie also in diesen Umfragen, die so kursieren, irgendwie bei 40% oder über 40% ist, was ja wirklich viel ist, und warum ihr Spitzenkandidat Ulrich Siegmund so populär ist. Hat irgendjemand eine brauchbare Erklärung dafür, warum ist die AfD so erfolgreich in Sachsen-Anhalt?
Also es gibt nicht eine Erklärung, das mal vorangeschickt. Es sind viele Faktoren, wie immer. Aber es gibt natürlich manche, die sind wichtiger und andere sind unwichtiger. Ein wichtiger Faktor in diesem Wahlkampf ist, würde ich schon sagen, Ulrich Siegmund. Wir haben es ja oft so gehabt, dass man immer gesagt hat, die AfD kann auch im Besenstiel aufstehen, wird trotzdem gewählt. In gewissermaßen gilt es schon, aber in diese Höhen ist sie tatsächlich noch nie so krass gekommen. Und das liegt schon auch daran, dass Ulrich Siegmund eine Ausstrahlung hat und eine versucht, auch diese eigentlich ja eher miesmacherische AfD-Politik mit an die Wand geworfenen Schreckgespensten vom deutschen Abstieg als positive Vision zu verkaufen, die zwar so ein bisschen inhaltlich rückwärts gerichtet ist und auf Ungleichheit letztlich zielt, aber dennoch schafft das durch seine Art und durch sein Vermarktungstalent, er kommt ja auch aus dem Marketing, schon viele Leute mitzunehmen, sodass er halt auch populär ist einfach.
Ich glaube tatsächlich, dass Siegmund wirklich eine Schlüsselrolle bei der ganzen Nummer spielt, weil dieses bis über 40%, das gab es ja woanders noch nicht. Und bisher hat bei anderen Wahlen auch denen so eine Figur gefehlt, würde ich sagen. Und der hat so beides. Der kommt irgendwie so vor, der lächelt ja immer so, ne, und kommt so freundlich daher. Das ist so das eine und setzt sich inhaltlich, der sagt ja gar nicht viel Inhaltliches, sondern der bügelt so alles glatt und schafft so ein bisschen so ein Wohlgefühl und so ein Wir-Gefühl und ihr könnt jetzt Teil von was ganz Großem sein und eine positive Ausstrahlung, sowas Hoffnungsvolles, also weil wofür der gar nicht steht, ist dieses Miesmacherische, was du gerade auch schon gesagt hast, Gareth. Damit spricht er, glaube ich, irgendwie eine Menge Leute zusätzlich an und dann hat man ja dieses extrem radikale Programm, was sozusagen den Kern absichert. Und in diesem Zusammenspiel dieser nette Herr Siegmund in Anführungsstrichen plus dieses radikale Programm macht das ein Spektrum auf, was wirklich groß ist.
Mhm. David, siehst du das auch so? Du hast ja da AfD-Wahlkampf auch live erlebt. Ist das sozusagen diese Mischung von sehr radikal und aber gleichzeitig positiv?
Mhm. Und ich glaube, dieses Wir-Gefühl, das kann man gar nicht genug betonen. Also dieses Gefühl, zusammenzugehören und auch von Ulrich Siegmund gesehen zu werden, das schafft er in einer Art und Weise zu vermitteln. Das kenne ich so von anderen Politikerinnen und Politikern überhaupt nicht. Also bei Wahlkampfveranstaltungen nimmt er sich ja Stunden, um mit Leuten Selfies zu machen und schafft es trotzdem, denen das Gefühl zu vermitteln, gesehen zu werden. Also jedes Selfie irgendwie ist was Besonderes für ihn und das vermittelt er den Leuten auch. Also ne, das ist so dieses Bild, was er da verkauft. Er fragt nach Namen, sagt 2, 3 Sätze irgendwie zu den Einzelpersonen und es ist zwar in gewisser Weise ne, so eine Abfertigung, eine nach der anderen und die Sicherheitsleute sichern das ab. Und trotzdem, genau, fühlen die sich irgendwie persönlich wahrgenommen. Und um Politik geht es dann kaum. Also die Reden, die er hält, die sind alle wahnsinnig kurz und inhaltsleer. 5 Minuten irgendwie, davon sind auch nochmal ein Selfie auf der Bühne mit dem Publikum oder so. Das ist erstaunlich, finde ich, das so zu sehen, wie gut das funktioniert. Und ich glaube, ein Punkt, dem du schon so ein bisschen angesprochen hast, der aber auch eine große Relevanz spielt, ist, dass die AfD damit auch vermittelt, sie stehe für Veränderung. Das ist etwas, was eigentlich irgendwie erzählt wird, dass AfD-Wählerinnen veränderungsmüde sind. In dem Fall ist es aber gleichzeitig so, dass sie eine bestimmte Veränderung wollen Und das habe ich zumindest auch von AfD-Wählerinnen immer wieder gesagt bekommen. Jetzt soll die AfD mal zeigen, ob sie es besser kann. Und wir brauchen ja, also so wie es ist, kann es ja nicht weitergehen. Also das ist ein Narrativ, das ich zumindest mehrfach auf Marktplätzen oder an Wahlkampfständen gehört habe.
Ist denn, kurze Nachfrage, ist denn dein Eindruck, wenn du da mit Leuten geredet hast, die AfD wählen wollen, sind die naiv oder gibt's bei allen denen so einen rassistischen Impact, den man ja eigentlich bei AfD vermutet?
Oh, also bei allen zumindest eine Offenheit dafür, ne? Also dieses rassistische Narrativ entweder nicht ganz zu hinterfragen oder das abzumildern, zu sagen, es geht eben, ne, vermeintlich nicht um alle Menschen, die nicht deutsch genug sind, sondern es geht nur um kriminelle Ausländer in Anführungszeichen oder es geht nur um die Menschen, die sich nicht hier integrieren. Also das ist auch etwas, was mir Personen aus Sachsen-Anhalt erzählt haben, die selber POC sind, dass sie in Gesprächen mit Nachbarn zum Beispiel gesagt bekommen haben, du bist ja nicht gemeint, weil du hast ja hier Familie und Kinder und du arbeitest, ne? Wir brauchen jetzt aber trotzdem die AfD, die mal aufräumt. Und das ist irgendwie etwas, glaube ich, also eine gewisse Offenheit dafür, aber gar nicht so bei allen der konsequente krasse Rassismus.
Interessant.
Sabine. Und ich meine, ein Problem dabei ist auch, dass dieses Gefühl, es muss sich was verändern und dass es dann ja nicht so richtig eine Alternative gibt, die eine Chance hat, mehrheitsfähig zu werden. Also wir haben hier die CDU, die der sozusagen, wenn es einen Gegenkandidaten gibt, der da irgendwie erfolgreich sein kann, ist es Sven Schulze von der CDU. Und aber die CDU regierte halt schon seit über 20 Jahren und die Sozis sind auch ewig dabei. Und dann hätte man noch die Linke, das wäre irgendwie, aber das passt dann wahrscheinlich nicht. Und deshalb ist man bei dem, glaube ich, sind Leute schneller bei diesem Punkt, okay, wenn sich was ändern muss, wen soll man denn jetzt hier noch wählen? Dann die AfD. Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt. Aber natürlich muss man eine Offenheit für bestimmte Dinge haben, unter anderem für eine rassistische Geschichte.
Ja, und dann kommt halt noch die unglaubliche Enttäuschung über die Bundespolitik dazu, weil irgendwie, ich glaube, unbeliebte Bundesregierungen seit sehr langer Zeit jedenfalls haben und Friedrich Merz ja zumindest auch für konservativere Leute schon mit einer Art von Hoffnung verbunden war. Auch innerhalb der AfD hat man zu Anfang dieser Legislatur gehört, ja, wir müssen uns jetzt mal darauf einstellen, dass es nach den 20% Höhenflügen jetzt ein bisschen bergab geht, weil jetzt bestimmt ja auch Merz ein bisschen Politik machen wird. Und diese Hoffnung hat er natürlich maßlos enttäuscht durch reihenweise gebrochene Versprechen. Und ich wollte noch einmal kurz auf diesen Rassismus so zurückkommen. Da ist kürzlich eine Studie erschienen, die hat schon gesagt, dass das auch ein ganz zentrales Motiv ist für die Wahl, also Migrationspolitik. Und vor allem, ich finde, wenn man auf so Bürgerveranstaltungen ist, dann spürt man das auch schon, wenn so die entscheidenden Punkte gedrückt wird oder gedrückt werden vom Podium aus, muss gar nicht dann von Sigmund selber kommen. Von ihm kommt es aber auch durchaus. Dann macht sich schon, denn ist schon so eine Stimmung spürbar auf solchen Veranstaltungen, wo viele Leute sind. Und ich finde, das ist schon relativ klar auch ein Kit, der da so dieses Gefühl miterzeugt. Das ist ja auch in Root, also Ressentiments bewirtschaft.
Ja, kannst du diese Stimmung nochmal beschreiben? Also was fühlst du da?
Ich habe das Gefühl, es wird am lautesten applaudiert nach Sachen, die rassistisch sind. Wenn angedroht wird, aufzuräumen, dass jetzt alle raus müssen, die hier nicht hergehören, dann wird am lautesten applaudiert. Das ist aber nicht nur in Sachsen-Anhalt so, das nehme ich auch bei anderen AfD-Veranstaltungen so wahr, meistens. Also klar, wenn Uli das erste Mal da sein Podium betritt, dann gibt's auch Sprechchöre Uli Uli und die Begeisterung ist groß und so. Aber
also Uli ist Ulrich Sigmund.
Genau, lässt sich halt mit Sprechchören feiern. Ja. Aber ich finde schon, dass der Saal immer dann am meisten angezündet ist, wenn eigentlich dann diese Punkte angesprochen werden.
Vermutlich hast du recht. Ehrlich gesagt, wenn ich noch mal so drüber nachdenke, also ja, klar. Das ist schon, aber ich glaube, so dieser ganz offene Rassismus, also dass Leute selber das so zugeben würden, das ist es wiederum nicht, ne?
Ich glaube, das ist klar geworden, wenn man sich jetzt mal so ganz von außen auf Sachsen-Anhalt blickt, ja, dann sieht man ja ein Land, was, glaube ich, das niedrigste Durchschnittseinkommen von allen Bundesländern hat, wo mit dem Bildungs- im Länderranking auch nicht so toll aussieht, es obwohl es zwei Unis gibt. Was, ich glaube, Magdeburg ist neben Potsdam die einzige Landeshauptstadt ohne ICE-Anschluss. Und das Dramatischste ist wahrscheinlich, dass dieses Land ja seit 1990 um ein Viertel geschrumpft ist und bis 2040 auch nochmal um 10 oder 15% schrumpft. Also Abwanderung ist, glaube ich, was dieses Land ganz stark charakterisiert. Das sind ja alles eher so depressive Marker.
Mehr Frauen als Männer sind abgewandert, kommt auch noch hinzu.
Und einen gewissen Männerüberschuss spielt auch gerade bei der AfD, glaube ich, für die AfD eine Rolle. Aber wenn man sich das jetzt also nur von außen anguckt, ja, ich möchte jetzt nicht hier Ressentiments gegen Sachsen-Anhalt schüren, aber vielleicht ist gerade auf dieser Folie diese positive Erzählung, die die AfD da verkauft, ja besonders wirksam.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Also man fragt sich ja, das war ja am Anfang meine Frage, warum sind die ausgerechnet in Sachsen-Anhalt so erfolgreich?
Ja. Also es gibt ja sogar Leute, zum Beispiel diese Theorien-Nerds, die über neurechte Ideologien einen Podcast gemacht haben. Der eine der Autoren, ich glaube Nils Schliederjan oder so heißt er, der hat auch mal eine Podcast-Serie im Deutschlandfunk gemacht über rechte Ideologie. Und der vergleicht ihn ja sogar mit Mamdani formal, also mit diesem Anspruch von Leuten. Also das Ziel der Politik ist natürlich ein komplett anderes, aber so in der Form und vom Anspruch her, und das so ein bisschen passt das ja auch zur Social Media Performance. Aber ich, ja, also.
Wie ist denn die Social Media Performance der AfD in Sachsen-Anhalt?
Also, naja, die ist von Ulrich Siegmund natürlich dominiert. In so einem alten Land weiß man nicht, wie viel das am Ende bringt, ne? Weil die meisten Leute lesen halt schon noch die Volksstimme. Aber der war lange einer der stärksten Politiker Deutschlands auf TikTok als Landtagsabgeordneter. Ist er immer noch, ja. Mhm.
Und also mittlerweile meine ich mehr als Heidi Reicheneck sogar.
Ja.
Also müsste man mal gucken, die ja Bundespolitikerin ist, nicht nur Landtag. Also. Mhm.
Ja, genau. Er ist während der Pandemie auf TikTok groß geworden und hat sich da auch so ein bisschen radikalisiert, kann man sagen. Und hat es da auch gelernt, diese Ansprache auf Social Media dezidiert in die Kamera zu sprechen. Und das funktioniert halt unheimlich gut.
Und wenn man jetzt nochmal vergleicht, die Situation in Mecklenburg-Vorpommern, wo ja auch gewählt wird und wo die AfD auch stark ist, und in Sachsen-Anhalt, ich finde, dann kann man schon sehen, dass diese Konstellation in den entscheidenden Spitzenkandidaturen eine völlig andere ist. Also du hast hier in Sachsen-Anhalt den Siegmund, der alles richtig macht und Ausstrahlung hat. Ich meine, wir finden ihn natürlich alle nicht gut, aber man muss schon sagen, das funktioniert. Und dann hat man einen relativ schwachen Sven Schulze von der CDU daneben, der am Anfang überhaupt nicht bekannt war, der erst total spät in so einem Rettungsanker in das Ministerpräsidentenamt ausgetauscht wurde. Einen, der so im, wenn man sich mit ihm unterhält, nett rüberkommen kann, aber jetzt echt kein Menschenfischer ist. Und dann hat man in Mecklenburg-Vorpommern, wo ja man ja noch Hoffnung haben kann, dass die SPD sich da irgendwie noch rankämpft in diesen verbleibenden 2 Wochen, Manuela Schwesig, eine gestandene Ministerpräsidentin mit echt einer Ausstrahlung, und einen schwachen AfD-Kandidaten, Leif-Erik Holm, der eben nicht so gut rüberkommt wie der Siegmund. Das finde ich ist in der vergleichbaren Konstellation, da kann man auch noch mal sehen, warum die noch mal erfolgreicher sind, ja, in Sachsen-Anhalt.
Das ist, glaube ich, ein echt wichtiger Hinweis, weil im Prinzip sind das ja oft stark Personenwahlen, ne? Diese Landtagswahlen, gerade in so kleineren Ländern. Aber auch in Baden-Württemberg hat man das ja gesehen. Und was sehr interessant ist, finde ich, dass es bei der Frage, wen möchten Sie als Ministerpräsidenten haben, gibt es zwar immer noch eine Mehrheit für Sven Schulze, den Ministerpräsidenten der CDU, 36% waren das, glaube ich, aber 32% können sich eben auch den AfD-Mann vorstellen. Und diese Differenz war noch nie bei irgendeiner Wahl so gering. Selbst wenn du sehr gute AfD-Ergebnisse gehabt hast, wollten die Leute eigentlich zu übergroßer Mehrheit nie den AfD-Mann als Ministerpräsidenten haben. Und das ist jetzt was Besonderes.
Wobei keine Fehler ist ja, also ich im Grunde nach herkömmlichen Maßstäben hat er ganz viele Fehler gemacht. Er hatte einen total durchwachsenen Jahresauftakt
mit dieser Siegmund
krassen jetzt. Vetternwirtschaftsaffäre. Sein Vater arbeitet für ein stattliches Gehalt im Bundestag und niemand hat ihn da jemals gesehen, zumindest hört man das. Und er war Teil dieses Potsdamer Treffens, wo Remigrationspläne von Martin Sellner besprochen wurde. Aber der ist halt ein bisschen Teflonartig und verkauft das auf Social Media und hat eine Bubble, die weitgehend gegen Kritik nach außen hin immunisiert ist. Also es ist wirklich, das glaube ich, der Springpunkt. Also.
Lass uns irgendwie vielleicht die Frage, die Blickrichtung so ein bisschen ändern. Sabine hat es schon angesprochen, nämlich die Konkurrenz. Also Sven Schulze und die CDU. Ihr habt ja gestern, wir nehmen am Mittwoch auf, gestern Abend, David und Sabine, ihr wart in Magdeburg und habt ein wirklich sehr lebhaftes, lustiges Panel moderiert. Also das war so eine Taz-Veranstaltung mit den Spitzenkandidaten, Kandidatinnen außer der AfD.
Und der FDP.
Und der FDP, die auch eingeladen waren, aber offenbar nicht gekommen sind.
Nein, die FDP war auch nicht eingeladen, weil die keine Chance hat, in den Landtag zu kommen.
Ach so, okay. Und ja, das war eine interessante Runde. Da war also Sven Schulze, der Ministerpräsident, der fand ich, habe mir das angeguckt, also wirklich einen sehr lebendigen und lustigen Eindruck gemacht hat. Der hat sich dann seine Krawatte losgebunden, seine Jacke ausgezogen. Der SPD-Spitzenkandidat hat dann gesagt, jetzt wäre aber Schluss mit dem Ausziehen.
Aber es war auch sauwarm auf dieser Bühne.
Aber der kam, also fand ich jetzt, Schulze, ja, ganz anders als so das Bild, was von ihm, wissen wir, in der Hauptstadtpresse so von ihm entworfen wurde, kam der gar nicht so technokratenhaft drüber und blass, sondern so hemdsärmlich wie so ein Buddy-Typ. Also glaubt ihr wirklich oder ihr seid der Ansicht, dass das Problem, also der CDU eben auch dieser Spitzenkandidat ist, weil er so blass ist, also mir kam der gar nicht so blass vor. Klärt mich auf.
Ich glaube, also tatsächlich, dass er so im Umgang miteinander und auch im Gespräch mit, also ich war auch schon beim Wahlkampf bei ihm mit dabei und da ist er nicht so blass. Aber wenn er auf der Bühne steht und Reden hält, dann fehlt da die Spannung. Es fehlt der Moment, wo die Leute mitgehen. Es fehlt dieser Hoffnungsmoment und dieser Veränderungsmoment, den sich die Menschen wünschen. Und zumindest in so einem klassischen Wahlkampf spielt das eben doch eine Rolle. Und auch in so diesen Fernsehinterview-Veranstaltungen, da, ich weiß nicht, habe ich zumindest das Gefühl, dass er da anders drauf ist. Also da ist er eben nicht so der authentische Charaktertyp, der gestern bei uns auf der Bühne war. Also da fand ich ihn auch viel natürlicher, viel nahbarer, als er oft in klassischen Interviewsituationen wirkt. Und da wirkt er eben wie dieser blasse Typ, der bloß keinen Fehler machen möchte.
Ja, und dem fehlt irgendwie natürlich auch so eine Erzählung, außer ich bin mit mir könnte die AfD verhindern. Was David auch schon sagte, wenn er Reden hält und wenn er sagt, was er machen will, dann fängt er an, so das klein durchzubuchstabieren. Aber das zündet halt nicht. Am Anfang habe ich gedacht, okay, die setzen jetzt ganz konsequent, sie wissen, dass sie da so einen relativ langweiligen Typ haben und setzen im Vergleich zu Siegmund auf die Gegenerzählung. Ne? Also nicht auf dem, der da irgendwie das Blaue vom Himmel verspricht und so, sondern auf dem hier, ich bin hier der Seriöse und ich sag euch ABC und dann mache ich ABC. Aber selbst wenn das so ist, also wenn das ein Konzept ist, ob das wirklich zündet, ist die Frage. Und der war halt am Anfang auch echt nicht bekannt. Ne? Der war Wirtschaftsminister, der war vorher lange in Brüssel Abgeordneter und den kannte am Anfang des Wahlkampfs, kannte den im Grunde ja im Landtag.
Er hat keinen Amtsbonus in dem Sinne.
Nee, dafür ist er ja viel zu spät eingewechselt worden.
Und er muss ja auch gegen den Bundestrend ankämpfen gewissermaßen. Ne?
Auf jeden Fall.
Also ein schwieriges Ding ist. Und hinzu kommen halt auch, das haben wir, glaube ich, noch vergessen bei den Faktoren, warum die Leute AfD wählen, einfach externe Krisen. Die Zeit fühlt sich krisenhaft an und es gibt tatsächlich auch Krisen. Die Trump-Buddies Putin und die AfD-Buddies Trump und Putin haben Kriege angefangen und die Energiepreise steigen. Das sind halt einfach schwierige Bedingungen für Wahlkampf aus einem Amt.
Also ein Versuch, dieses etwas blasse Image von Schulze so ein bisschen aufzumöbeln, waren ja seine Auftritte mit Didi Hallervorden. Die kamen so ein bisschen out of the blue. Also Didi Hallervorden, 90 Jahre alt, Komiker, der vorher eher mit Sarah Wagenknecht mal aufgetreten war. Ich habe den mal auf so einer Friedensdemo oder Gaza-Demo war das, glaube ich, gesehen. David, ich glaube, du warst da in Naumburg. Wie war das? Wie war das denn?
Genau, ja, ich war in Naumburg und es war eine ganz besondere Veranstaltung, gar nicht so eine Wahlkampfveranstaltung, wie man sich das vielleicht sonst so vorstellt, aber jetzt auch keine krasse Debatte, wie es vielleicht wirken könnte, wenn man eben zwei so Typen wie Didi Hallervorden und Sven Schulze auf die Bühne stellt, die eben tatsächlich politisch viele Differenzen haben. Und das fängt auch beim Frieden an, denn Didi Hallervorden hat auf der Bühne auch erstmal betont, er steht weiterhin für den Frieden. Du hast schon gesagt, 90 Jahre alt, er hat den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt und das prägt ihn, glaube ich, sehr stark. Er stammt ja gebürtig aus Sachsen-Anhalt, deswegen hat er sich in diesen Wahlkampf auch eingemischt. Das ist zumindest das Argument, das er anführt, dass er sein kleines Gewicht in die Waagschale schmeißen möchte gegen einen AfD-Ministerpräsidenten, der eben für die Kultur schädlich wäre, der die Meinungs- und Kunstfreiheit begrenzen möchte. Das ist so die Argumentation, die Didi Hallervorden hervorkommt. Und Sven Schulze ist aus seiner Sicht eben derjenige, der am stärksten dagegen, ja, der die größten Chancen hat, das zu verhindern.
Aber würdest du sagen, das war eine unpeinliche Veranstaltung oder war das ein bisschen seltsam?
Ich fand es komplett seltsam. Didi Hallervorden hat auch vorne auf der Bühne nochmal erzählt, dass er eigentlich eher den Grünen nahesteht, also wo wir schon so waren, BSW, CDU, Grüne. Warum hat er leider nicht ausgeführt und die Moderation hat ihn auch nicht näher dazu befragt, was toll an den Grünen ist, sondern es ging dann schon eher darum, was ist denn toll an Sven Schulze und was ist toll an Sachsen-Anhalt. Er hat dann zum Beispiel das bekannte Lied von der Band Die Ärzte, Westerland, umgedichtet auf Sachsen-Anhalt. Ich kann den Text leider nicht mehr, aber es war Interessant, denn er hat das nicht nur gesungen, sondern es gab dazu ein Video. In diesem Video hat Didi Hallervorden gesungen und er hat auch live vorne auf der Bühne gesungen. Das hatte ein bisschen was von Live-Karaoke und Sven Schulze stand daneben, hat die Hände in die Hüfte gestützt und also, ich habe nur seinen Hinterkopf gesehen. Ich weiß nicht, wie sein Gesicht aussah.
Jetzt eigentlich ganz gerne gesehen.
Spezielle Veranstaltung, okay, Sabine.
Ja, ich meine, es war schon total krass, weil Hallervorden hat ja da auf offener Bühne irgendwie über Merz abgelästert und ich meine, das ist immerhin der Kanzler des Ministerpräsidenten, der es wieder werden will und der stand daneben und hat gelächelt. Ich fand das eine total skurrile Veranstaltung und man kann einerseits sagen, irgendwie, das darf man auf keinen Fall machen, weil das wirkt alles so total erratisch und der Schulze hat ja mehrere so Aktionen gemacht, also dass er erst irgendwie das Ergebnis der Rentenkommission ganz toll fand und dann kommt er plötzlich irgendwie 2 Wochen später um die Ecke mit den beiden anderen CDU-Ministerpräsidenten aus Ostdeutschland und sagt, nee, so geht das gar nicht und wir müssen da jetzt mal das Kernstück rausbrechen und so. Und ich war da jetzt auch ja ein paar Tage unterwegs und habe mit CDU-Abgeordneten und Kandidaten gesprochen und da gab es niemand, der gesagt hat, dass er oder sie diese Hallervorden-Aktion Mist fand. Da war eher immer die Argumentation, okay, erstens war die Hütte voll, bei uns ist sonst nicht die Hütte voll, würden sie natürlich offen nicht sagen, war aber auch meine Erfahrung, die Hütte ist nicht voll, ja. Und wir müssen die Leute halt auch irgendwo abholen, wo sie sind. Und da war ich dann irgendwann, habe ich gedacht, ja, alles total skurril und verzweifelt kommt das ja auch rüber, aber vielleicht muss man auch in dieser Verzweiflung Dinge ausprobieren, die vielleicht dann doch funktionieren können. Ich weiß es nicht so richtig.
Glaube ich auch, da hast du auf keinen Fall Unrecht. Ich habe danach ja auch mit dem Publikum, das da war, also da waren es auch 120 Plätze, alle belegt und Leute mussten vorne abgewiesen werden und ich zum Beispiel habe keinen Sitzplatz bekommen als Presse, sondern musste mich nebendran stellen und die 90 Minuten mitnehmen. Die Leute, die mit denen ich gesprochen habe danach, die haben auch gesagt, das ist super, dass es das hier gibt, dass Didi Hallervorden mal nach Naumburg kommt, dass Sven Schulze sich mit Didi Hallervorden trotz der Meinungsdifferenzen auf die Bühne stellt und sie miteinander reden und sich nicht gegenseitig die ganze Zeit nur anbrüllen oder widersprechen, sondern dass das auch mal nebeneinander stehen darf, dass Didi Hallervorden sagt, die NATO hat Putin in den Krieg gedrängt und Sven Schulze sagt, nee, so war das aber nicht. So, also ne, das kam bei den Menschen, die dort vor Ort waren, die selbst, also mir zumindest gesagt haben, sie sind nicht CDU-Mitglieder, sie sind eher SPD-Grüne, aber die Hallervorden zieht trotzdem, die das gut fanden und die sich auch weiterhin an Ministerpräsidenten Sven Schulze, der eben hier was für die Kultur in Sachsen-Anhalt auf diese Weise tut, auch wenn es ihm nicht gefällt, stimmen würden. Also da kam das schon gut an, auch wenn es mir jetzt persönlich zum Beispiel mit dem...
Ich meine, dass man also generell im Osten oder in vielen, das ist ja nicht nur in Sachsen-Anhalt so, sondern in vielen östlichen Bundesländern gibt es einfach ein doch anderes, und zwar über die Parteien hinaus, auch jenseits der AfD, einen ganz anderen Blick auf den Ukraine-Krieg und Russland. Das muss man einfach irgendwie zur Kenntnis nehmen. Ja, das ist über der SPD in Brandenburg auch nicht viel anders. Ich wollte aber Sabine noch ganz kurz, ich glaube, das betrifft auch so ein bisschen die Wahlchancen der CDU in Sachsen-Anhalt. Du hast ja gerade erzählt, diese 3 Ministerpräsidenten, Magdeburg, Erfurt, Dresden, die jetzt gesagt haben, also mit dieser Abschaffung der Rente, mit 63, das geht jetzt aber so nicht. Und Merz ist ja heute bei der Klausur nochmal aufgetreten und auf Nachfrage hat er dann gesagt, also das sind keine Sachgründe, die haben. Also die haben im Grunde genommen keine Ahnung. Also ich muss sagen, also Rückenwind ist es nicht vom Kanzler. Wenn man also vor so einer Wahl, das ist eine wichtige Wahl am 6. September, einfach sagt, also diese 3 Ministerpräsidenten, seine Parteifreunde haben keine Ahnung. Und im Übrigen gibt es bei Rente gar keinen Unterschied zwischen West und Ost oder nur im Marginalen. Das stimmt aber nicht. Sondern es sind viel mehr Leute von der gesetzlichen Rente abhängig im Osten als im Westen. Und also er hat ja schon mal gesagt, die Leute auch im Osten müssten sich damit abfinden, dass irgendwie die gesetzliche Rente eben nicht mehr reicht. Und das kam im Osten nicht gut an. Also das ist ja auch ein Problem, dass man da so einen Westkanzler hat, der so gar kein Gespür hat für die Stimmung im Osten.
Ja, absolut. Also das ist einfach so. Und das Irre ist ja, dass auch im Osten, also die CDU im Osten ja auch große Hoffnung auf Merz gesetzt hat und jetzt auch maßlos enttäuscht sind. Also der tritt ja auch im Wahlkampf so gut wie überhaupt gar nicht auf. Und jetzt habe ich endlich eine Einladung gekriegt zu einer Veranstaltung in Quedlinburg. Das ist die erste Veranstaltung von Merz in diesem ganzen Wahlkampf. Und der kommt auch insgesamt nur 2 Mal nach Sachsen-Anhalt. Und das ist sozusagen unter Ausschluss der Bevölkerung. Also der trifft sich mit Abgeordneten und danach gibt's dann noch ein Pressestatement. Und es gibt keine Kanzler steht auf der Bühne und danach gibt's vielleicht noch Fragen und so. Aber und das ist natürlich, also ich meine, Schulze hat ja auch, der geht ja auf maximale Distanz von Merz, nicht nur durch solche Äußerungen, sondern es sollte ja, das Präsidium hatte sich ja überlegt, also das CDU-Präsidium, jetzt Ende August in Magdeburg zu tagen, was sie öfters mal machen bei Landtagswahlen, um sozusagen den Wahlkampf zu unterstützen. Und Schulze hat ja irgendwie in der CDU-Zentrale gebeten, diese Veranstaltung abzusagen, weil das irgendwie nicht gut kommt.
Naja gut, also mit solchen Ansagen oder ne, wie von Merz, das kann man sich schon vorstellen, dass das dann eher nicht nützlich ist für so einen Wahlkampf.
Ja, er war natürlich auch, man muss jetzt sagen, heute bei der Pressekonferenz in einer blöden Situation, weil diese Rentenreform für die Neuaufstellung dieser Koalition natürlich total wichtig ist. Also er musste das irgendwie abräumen, aber er hat das natürlich maximal unklug getan. Also er hätte das ganz anders formulieren, dass man da nochmal drüber reden und sowieso parlamentarisches Verfahren, nichts kommt raus, wie es rein.
Also er hat gesagt, es wird Änderungen nur für Härtefälle geben, also eine ganz kleine Gruppe. Und ich meine, also wie gesagt, das Wording war mies, das Timing ist mies und muss sich auch, wenn man sich vorstellt, würde Merz so reden, wenn in anderthalb Wochen Wahl in NRW ist. Und wenn das ein Riesenthema ist, die Renten in NRW, dann würde das, glaube ich, nicht machen. Und das ist wirklich eine
Da bin ich mir nicht sicher, weil ich finde, diese Situation der Bundesregierung ist so fragil, dass der musste das irgendwie abräumen. Aber das ist ja jetzt so ein anderes Thema.
Macht die Sache noch schlimmer vielleicht. Lass uns vielleicht noch auf einen Punkt kommen, der interessant ist bei CDU und AfD. Es gibt so von außen, viele Leute sagen das, es gibt eigentlich viele Schnittmengen zwischen AfD und CDU, gerade bei den Fraktionen. Also die sind sich kulturell im Grunde genommen eher nah. Fremdeln so mit Grünen und Linken. Stimmt das eigentlich, dieses Bild? Also, Sabine?
Na, auf eine gewisse Weise stimmt es schon. Es kommen ja auch ein Teil der AfDler, das hat man ja überall, die kommen aus der CDU und die haben zum Teil früher irgendwie zusammen Bier getrunken und so und kennen sich schon lange. Also es geht ja im Grunde von der kommunalen Ebene hoch. Und es gibt natürlich auch diese inhaltlichen Übereinstimmungen, immer bis zu einem gewissen Punkt. Also dieses, auch wenn Merz das jetzt irgendwie, und Schulz hat das gestern Abend auch probiert, irgendwie anders darzustellen, aber doch dieses sehr zögerliche bei der Klimapolitik zum Beispiel, diese repressive Migrationspolitik. Und gibt's bei der inneren Sicherheit zum Teil auch. Also da gibt's diese inhaltliche Nähe bei einzelnen Themenfeldern. Ich meine, gestern Abend fand ich irgendwie auch total interessant bei der Veranstaltung. Also da waren ja auch die Spitzenkandidatinnen von den Linken und von den Grünen. Und die machten doch alle einen Ton. Ich meine, das liegt auch an Sachsen-Anhalt, weil das so ein kleines Land ist und die kennen sich ja alle schon ewig. Aber die machten schon einen arg vertrauten Eindruck und überhaupt nicht, als wird da irgendwie gefremdelt. Kein bisschen. Und das ist eben auch die andere Seite. Aber David, du weißt das vielleicht sogar noch ja ein bisschen besser.
Ja, aber ich glaube, ich kann da gar nicht so viel zu ergänzen. Das fand ich also gestern Abend sehr eindrücklich. Da würde ich gar nicht viel zugeben wollen.
Wie siehst du das denn mit der Nähe zwischen CDU und AfD? Also auch so eine habituelle Nähe.
Die habituelle Nähe? Ja, schwierig, ne? Also ich glaube, wenn man mit den CDUlern in Sachsen-Anhalt spricht, dann sagen die schon alle, nee, eigentlich keinen Bock, ne? Also selbst die, denen man unterstellt, sie hätten der AfD Nähe, haben ja auch in einem Text von dir, Sabine, war das ja jetzt gerade nochmal Gespräch, gesagt, nee, die haben jetzt die letzten 5 Jahre mich beleidigt von der Seite weg, denn Sachsen-Anhalt im Landtag herrscht ein rauer Ton. Mit denen arbeite ich doch jetzt nicht zusammen. Es gibt aber sehr wohl inhaltlich CDUler, die sich auf Social Media in einer Art und Weise äußern, die ich persönlich auch rassistisch finde. Und da gibt es eine ganz klare Nähe, finde ich, auch zur AfD in Sachsen-Anhalt.
Das ist ja sozusagen auch eine große Frage für das Szenario nach der Wahl, ob sowas passieren kann, dass es eben Leute gibt in der neuen CDU-Fraktion, die dann sagen, also wir lassen uns, können auch keine Ministerpräsidenten von den Gnaden der Linken haben und wir müssen das anders machen und wir müssen unser Verhältnis zur AfD normalisieren. Du warst ja da, Sabine, hast auch einen langen Text drüber geschrieben in der letzten Ausgabe der Wochentaz. Wie ist denn dein Eindruck? Also gibt's diese Gruppen, gibt's diese Leute, denen das zuzutrauen ist, dass die da im Grunde genommen, ja, selbst wenn die AfD keine absolute Mehrheit hat, dem Siegmund da zum Ministerpräsidentenposten verhelfen würden?
Also ich lehne mich jetzt mal hier ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube das nicht. Es kursieren immer wieder 2, 3 Namen, die genannt werden, denen zugetraut wird von der Opposition zum Teil. Man hört es selbst auch aus der Union, also oder aus der CDU, auch aus der CDU Sachsen-Anhalt. Es geht immer um dieselben Namen. Und einer davon ist Ulrich Thomas. Das ist der Mann, den David gerade schon erwähnt hat, bei dem ich war im Harz, der auf diese Frage, gesagt hat, auf gar keinen Fall, die beschimpfen mich hier seit Jahr jetzt, auf gar keinen Fall, meine politische Heimat ist die CDU und das bleibt sie auch. Ich meine, gut, man kann jetzt einerseits sagen, was soll er auch vor der Wahl sagen, aber trotzdem, also ich kann mir letztendlich mein, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie den Sigmund wirklich aktiv zum Ministerpräsidenten wählen in dieser, das es ist eine geheime Wahl, man weiß es natürlich alles nicht und so, glaube ich nicht. Ich glaube, die viel größere Gefahr liegt darin, dass was passiert, wenn es dann darum geht, Sven Schulze zum Ministerpräsidenten zu machen und mit welcher, in welcher Konstellation eigentlich. Und da gibt's halt Leute, und da gehört Ulrich Thomas dazu, da gehört aber auch, worüber ich persönlich total überrascht war, Anja Schneider, eine Kandidatin oder eine Abgeordnete aus Dessau, die von allen als absolut solide beschrieben wird, also auch von der Opposition links, von der...
Also solide von der, als Anti-AfD.
Ja, Kraft. Ja, genau. Ja. Und die hat aber auch gesagt, irgendwie, okay, wenn wir keine eigene Mehrheit haben oder keine Koalition zusammenkriegen, die eine eigene Mehrheit hat, dann sollten wir eine Minderheitsregierung machen mit wechselnden Mehrheiten. Also sich einerseits von der Linken und andererseits von der AfD Zustimmung suchen. Und man kann einerseits sagen, dass das auf keinen Fall funktionieren würde. Also ich finde diese ganze Diskussion totales Hirngespinst. Aber es könnte schon sein, dass Leute darauf drängen.
Okay. Gareth, wie ist denn dein Eindruck? Würde denn die AfD, also Sigmund, würden die sowas mitmachen, so ein Spiel mit wechselnden Mehrheiten, wo sie sich irgendwie produktiv an der parlamentarischen Arbeit beteiligen und so eine CDU-SPD-Regierung dann stützen? Ich meine, es gibt ja die gleiche Frage, gab es ja schon in Sachsen. Und da hat die AfD ja die eindeutig beantwortet.
Der sogenannte Mittelfinger eigentlich, genau.
Dieser Konsultationsmechanismus von Kretschmer. Und da hat die AfD gesagt, ja, ohne uns. Also wenn genau. Man sich diese Hybris von Sigmund jetzt anhört, dann kann man sich ja schlecht vorstellen, dass der da gewissermaßen so ganz freundlich da eine Regierung stützen würde. Oder sehe ich da irgendwas falsch?
Nee, das ist so vollkommen richtig. Produktiv mitarbeiten ist die Sache der AfD nicht. Genau, in Sachsen gab es diese Frage, da haben sie gesagt, machen wir nicht mit. Und hier sagt Sigmund ganz dezidiert, er will es entweder alleine machen oder gar nicht. Er will jetzt auch keine Koalition mit einem Juniorpartner CDU, was früher mal so ein Modell war, was auch mal diskutiert wurde. Aber im Grunde ist das Ziel der AfD ja immer noch auch, die CDU zu ersetzen. Also im Grunde die CDU zu spalten und dann, also langfristiges Ziel, zu zerstören.
Aber ist das, ich meine, dass man vor der Wahl sagt, wenn man die absolute Mehrheit erreichen kann, dass man die auch haben will, ja, und klar, nichts anderes, das ist ja nun irgendwie jetzt eher trivial. Also steht da eine politische Strategie hinter? Sagen die wirklich, nee, mit dieser kaputten CDU machen wir das nicht, weil haben die doch politische Spielräume für die Zeit nach der Wahl?
Also für mich klingt es so, als wenn sie die nicht haben. Ich glaube, die wollen wirklich nicht mit jemandem zusammen regieren. Also das ist das, was die sagen. Natürlich kann es sein, dass sie insgeheim darauf hoffen, dass sich ein paar Leute von der CDU lösen und man dann mit denen verhandeln kann. Vielleicht springt ja auch ein Posten als Wirtschaftsminister raus oder so. Das wurde auch schon diskutiert. Aber es kann schon gut sein, dass viele Leute in der AfD auch zufrieden sind, wenn es dann knapp nicht reicht und sie das eben nicht machen müssen. Und wenn du Kompromisse machen musst, das kannst du halt nicht mit dieser Haltung, mit der sie und mit der Erwartungshaltung, die sie geweckt haben. Sie haben ja genau das Blaue vom Himmel versprochen. Dann kann es natürlich auch sein, dass diese ganzen Versprechungen wie ein Soufflé ineinander zusammenfallen und dann ist halt Pustekuchen mit dieser Erwartungshaltung, die man aufgebaut hat. Also beziehungsweise man kann dann halt einfach nicht liefern. Und ich glaube, deswegen ist das Risiko groß. Und der wurde kürzlich auch darauf angesprochen, was denn passiert, wenn er nicht an die Regierung kommt. Und er sagt, ja, wir haben ja Zeit, dann sollen die da versuchen, eine Regierung an uns vorbeizubilden. Die haben da eine Sperrminorität und können da entscheidende Dinge blockieren. Und dann sagt er, gibt es halt, wenn die Koalition gescheitert ist, in einem Jahr wieder Wahl.
Wobei ja der Landtag in Sachsen-Anhalt schon bestimmte Sachen verändert hat für den Fall, dass es eine sehr starke AfD gibt, ne, um die parlamentarische Arbeit weiterhin zu ermöglichen, ne. Das ist ja schon passiert, ne.
Genau, gewisse Dinge lassen sich nicht mehr so leicht blockieren, aber dennoch wird die Regierungsbildung extrem schwierig, natürlich, ja, wenn du
also
so
nicht große AfD zum Beispiel, ja, diese genau. Zweidrittel-Geschichte haben sie abgeschafft und also dass sozusagen die AfD nicht die Möglichkeit hat, eben alle die Wahl von allen Verfassungsrichtern zu blockieren.
Ich wollte nur mal eine Sache sagen, die ich glaube ziemlich wichtig ist diese Frage mit der Zusammenarbeit mit den Linken. Ich meine, ich gehe davon aus, dass es auf sowas hinauslaufen wird, also dass die sich wie in Sachsen und in Thüringen auch auf irgendeine Konstellation einlassen, dass sie mit denen in einer Minderheitsregierung dann sich von der Linken stützen lassen. Aber das Problem ist, dass das für Teile der Sachsen-Anhalter CDU wirklich total schlimm ist. Wir sehen das hier ja so nicht, aber das habe ich bei den Gesprächen da jetzt auch gemerkt, dass wirklich irgendwie manche von denen meinen, dann steht hier der Sozialismus vor der Tür. Und es sind, man darf das wirklich nicht so machen, wie genauso wenig machen wie mit der AfD. Oder vielleicht sogar, manche finden es wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Und das hat für die Partei schon auch eine ziemliche Sprengkraft. Ich fand das ganz interessant. Der Schulze hat gestern ja auch gesagt, irgendwie in der Diskussion, dass diese ganze Debatte über Minderheitsregierung und so, das sei ja totaler Schwachsinn. Ich glaube, dass er das Wort Schwachsinn, also hat er ein wirklich starkes Wort benutzt. Und er hat so ein bisschen, also anders kann man das eigentlich, wenn man das alles, diese Puzzlesteine alle zusammensetzt, kann man das gar nicht zu einem gar nicht anderen Ergebnis kommen, als dass er, dass das ist, was er dann irgendwie machen wird oder versuchen wird zu machen. Aber das kann schon auch irgendwie einen krassen Streit auslösen.
Aber ich glaube, das ist doch relativ einfach zu verstehen, warum Sven Schulze so redet.
Also ja,
wenn er jetzt dieses Fenster nur Millimeter aufmachen würde, treibt er doch genau die Leute, von denen du gerade gesprochen hast, Sabine, in die Wahlenthaltung oder schlimmstenfalls zur AfD.
Ja, ich finde auch, es kommt ja immer von linker Seite die Forderung, er müsse sich jetzt bekennen, also das war gestern Abend
Dümmste,
auch.
Das Dümmste, was er machen könnte, wäre, glaube ich, das. Ja. Die Frage kam ja gestern in Magdeburg auch auf. Ja, sie müssen sich doch dazu bekennen, dass sie mit den Linken, den Demokraten arbeiten gegen die Antidemokraten.
Das kann er jetzt nicht machen.
Und ich glaube, das wäre das Törichtste, was Herr Schulze im Moment tun könnte. Lass uns noch einen Blick werfen, ehe wir dann auch zum Schluss kommen, auf die anderen kleinen Parteien, die normalerweise bei diesen Ostwahlen ja nie eine große Rolle gespielt haben, weil ja immer sozusagen das Match war, der Amtsinhaber, die Amtsinhaberin, jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, wird gewählt, gestärkt, damit die AfD nicht an die Macht kommt. Hier haben wir jetzt aber eine ganz andere Konstellation. Man muss nämlich möglicherweise die kleinen Parteien stärken, damit die AfD mit ihren 40% plus X keine absolute Mehrheit bekommt. Betrifft die SPD, steht so bei 6-7, war aber, das muss man irgendwie auch nochmal sich kurz vor Augen führen, bei den letzten beiden Wahlen stand sie in den Umfragen kurz vor der Wahl immer 2-3% besser, als sie dann in der Wahl abgeschnitten ist. Also da gibt es so was sehr glitschiges Terrain für die SPD. Für die Grünen, die stehen jetzt bei 5. Ist auch unglaublich.
Sind so Infratest-Team-Up, sogar 6 haben wir gerade gesehen.
Oder jetzt bei der Umfrage 6. Wobei man auch noch dazu sagen muss, die Erfahrung der letzten Wahl 2021 war, diese Umfragen kannst du eigentlich den Hasen geben. Also das hat sich im Grunde genommen am letzten Sonntag offenbar völlig gedreht. Ne? Also das ist schwierig. Aber sowohl BSW als auch Grüne als auch SPD können reinkommen und können auch nicht reinkommen. Und was bedeutet das jetzt politisch und wie gehen die drei Parteien mit dieser Situation um?
Also ich glaube, dass bei dieser ganzen Geschichte dieses wichtig ist, möglichst viele müssen reinkommen, um die absolute Mehrheit zu verhindern, rein rechnerisch, weil wenn so viele Stimmen rausfallen, dann kriegt man mit einem weniger großen Ergebnis leichter die absolute Mehrheit. Das ist das eine. Und die Erfahrung von der letzten Wahl, weil da war es ja so, dass irgendwie diese Umfrage, die du gerade erwähnt hast, Stefan, wo dann plötzlich ist so aussah, als könnte die AfD tatsächlich vorne liegen, eine Insa-Umfrage muss man sagen, ne? Ja, auch nochmal so eine Wahnsinnsmobilisierung für die CDU unter Haseloff gemacht hat und sehr zulasten der Kleinparteien. Und da sagen schon alle, das darf sich auch nicht wiederholen. Also, dass es so zulasten der kleinen Parteien geht, weil wir die auch brauchen. Wir brauchen die jetzt ganz besonders wegen der absoluten Mehrheitsgefahr der AfD, aber wir brauchen sie auch sonst. Und deshalb ist es jetzt, würde ich sagen, eine andere Dynamik. Und man kann schon sagen, dass zumindest bei den Grünen gehen die Zahlen kontinuierlich, das geht kontinuierlich nach oben, das stabilisiert sich. Ist trotzdem natürlich immer ein Schwankungsfaktor, man weiß es nicht, aber ich würde mir jetzt schon das so vorstellen, dass dieses positive Signal, sie sind jetzt bei 6 und man kann dann davon ausgehen, dass sie reinkommen, dass nochmal einen Schub nach vorne gibt.
Das glaube ich auch. Also ich habe letzte Woche noch mit einem Wähler gesprochen, bei einem Bierabend, der schwierig unsicher war. Also er selber sagt, er tendiert auch SPD-Grüne, weil er die beiden stärken will, traut sich aber noch nicht so ganz die Grünen zu wählen, weil sie bei dem Zeitpunkt bei 5% waren, Fehlertoleranz, wir wissen Bescheid. Aber genau, ich glaube, diese 6% jetzt heute in der aktuellen Umfrage, die werden denen nochmal mehr Auftrieb geben und es wird nochmal mehr geben. Und wir sehen ja auch in der aktuellen Umfrage, leiden drunter könnten die Linken, die ja bisher eigentlich immer bei denen so wirkt, als würden sie ihr Ergebnis verbessern, jetzt aber in dieser Umfrage erstmals wieder auf 11% gerutscht sind, während eben SPD und Grüne gestiegen sind. Und die SPD und Grüne werben ja auch ganz stark damit, ne? Also mit den Großflächenplakaten, die sie in Sachsen-Anhalt jetzt aufstellen, da steht nicht mehr drauf, wir machen die beste Politik, sondern wer Nazis verhindern möchte, der soll bitte uns wählen. Da kriegen sie auch Unterstützung von außerhalb noch, von der Camp Act-Kampagne zum Beispiel, die zum taktisch Wählen, zum strategisch Wählen aufruft und eben genau das, was wir jetzt gesagt haben, auch argumentiert, man muss die Kleinen stärken und Leute sollen lieber taktisch eben nicht nach unbedingt ihrer Parteipräferenz wählen, sondern wenn sie eben gegen Faschismus, gegen AfD sind, dann bitte doch Grüne oder SPD.
Das ist sehr interessant, dass du das jetzt erwähnst. Da ist die Frage, findest du das in Ordnung, dass Campbell das so macht? Campbell steht ja so ein bisschen im Ruf, so ein bisschen Grünen nahe zu sein. Das würde jetzt den Grünen helfen. Ist das eine okaye Art, eine demokratische Wahl im Sinne der Demokratie zu beeinflussen? Oder ist das da auch ein bisschen was Manipulatives drin? Und es ist ja auch noch so eine Intervention von außen, die manchmal da vor Ort gar nicht gut ankommt. Wie siehst du das, David?
Also das ist ja nicht das erste Mal, dass Campbell das macht. Das hatten wir in Sachsen ja zum Beispiel auch. Da haben sie hier in Leipzig auch interveniert und zur Direktwahl bestimmter Kandidaten aufgerufen. Und das hat in Leipzig bei den Parteien schon für Unmut gesorgt, auch in der weiteren Zusammenarbeit mit Campbell, ob man da eben was möchte oder nicht. Deswegen waren sie meines Wissens jetzt auch ein bisschen vorsichtiger ursprünglich in Sachsen-Anhalt und sind erst ja auch richtig reingegangen, als es hier in der lokale Initiative oder also von lokalen Akteuren gestartete Initiative Taktisch Wählen gab. Also da gibt's ja auch eine Gruppe, die finanziell unterstützt wird, wiederum von einem Think Tank, der den Grünen nahesteht. Die aber, also mit den Leuten, mit denen habe ich mich auch getroffen und gesprochen und die leben zum Teil in Sachsen, aber auch größtenteils in Sachsen-Anhalt. Und die sehen sich vor Ort eben auch als lokale Akteure, die probieren eben etwas gegen die AfD zu tun. Und ich glaube, das kann funktionieren und natürlich kann man jetzt über die Legitimität reden und wie das demokratietheoretisch zu bewerten ist. Das wird auch, glaube ich, bei manchen Leuten so gesehen. Ich glaube, interessanter ist es eigentlich noch darüber zu reden, ob die nicht das so politisch ausfüllen. Ne? Also wenn es gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern nur noch gegen die AfD, dann ist das ja auch langfristig nichts. Dann kann man das alle 5 Jahre eben wiederholen. Aber es wird eben nichts so daran ändern. Ich glaube, die Debatte finde ich interessanter, als darüber zu diskutieren, ob die jetzt von außen kommen oder von drinnen kommen, wer denen das Geld gibt. Denn wo die AfD alles Unterstützung von außerhalb bekommt, zum Beispiel, das darüber sprechen wir viel weniger. Und das ist auch vorhanden, auch die Gelder, die Ulrich Siegmund irgendwie ja damals in Potsdam bei der Konferenz 2023, bei diesem Treffen 2023 in Potsdam gesammelt hat und sammeln wollte, die spielen ja jetzt auch eine Rolle in diesem Wahlkampf.
Okay, interessant.
Ich finde aber auch, dass diese Diskussion, wie tragen wir das sozusagen ab und wofür stehen wir inhaltlich selbst und was wollen wir für eine Politik machen, das ist dann auch, was irgendwie nach der Wahl geliefert werden muss. Klar kann man sagen, irgendwie, die müssen alle irgendwie Gründe liefern, warum man sie wählen soll. Aber ich finde, das ist jetzt nicht, ist kein Argument, was ich jetzt gegen diese Kampagne gelten lassen würde. Was ich ganz wichtig finde, ist, das war auch meine Erfahrung an den Wahlstellen, dass viele Leute einfach gar nicht wissen, wie das mit der Erst- und der Zweitstimme ist und dass da wirklich auch so ein Basisaufklärungsbedarf besteht, was man eigentlich irgendwie mit taktisch Wählen überhaupt machen kann und was dahinter steckt. Und wenn die da das kleine Einmaleins erklären, dann finde ich das super. Ich wollte noch, wir müssen auch noch einmal über das BSW reden.
Das machen wir gleich. Ich wollte vorher noch über die SPD reden, aber vorher möchte gar nicht noch etwas beisteuern.
Ich wollte auch was zum BSW sagen, beziehungsweise es ist ja auch eine kleine Partei, die profitieren kann. Und ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass es jetzt sonst bei den Landtagswahlen im Osten immer kurz vor Torschluss noch so einen riesigen Effekt gab von unentschlossenen Leuten, der aber immer so ein Anti-AfD-Impetus waren.
Ja.
Und das wäre, wenn es tatsächlich diesmal bei SPD und Grünen einzahlen würde, dann wäre das das erste Mal, dass es so wäre. Das wäre eine bemerkenswerte Entwicklung. Und würde dafür sprechen, dass viele Leute dann schon sich auch Gedanken machen, wie man am klügsten taktisch wählt, was ja.
Wir müssen aber noch, das ist richtig, Sabine, wir müssen noch kurz über das BSW reden. Claudia Wittig, die Spitzenkandidatin, war ja auch gestern in Magdeburg bei euch. Und die Aussage von ihr war, ja, also wir sind weder für die CDU noch für die AfD und würden uns im dritten Wahlgang enthalten, was dann wahrscheinlich dazu führen würde, dass doch ein AfD-Ministerpräsident gewählt würde. So ein bisschen trojanisches Pferd ist es. Und sie sind gewissermaßen auf der Linie von Sarah Wagenknecht und nicht auf der Linie der vom BSW in Thüringen.
Ich meine, ich finde es wirklich total krass. Ich meine, die sind ja, als sie sich abgespalten haben von der Linken, haben sie argumentiert, sie machen das auch deshalb alles so festgefahren und so kriegt man die AfD nie klein und jetzt könnten sie zum Steigbügelhalter des ersten AfD-Ministerpräsidenten werden. Und die hat das gestern schon total klar gesagt und hat dann im Grunde die beiden gleichgesetzt. Also Siegmund und Schulz hat gesagt, beide gehen nicht, ich würde für keinen stimmen. Aber dass man vielleicht auch, wenn man beide nicht toll findet, doch ein bisschen abwägen müsste, das kam gar nicht vor. Und was ich gerade aber eigentlich sagen wollte mit den kleinen Parteien, die pendeln sich ja eher bei 4% ein, ne? Also das ist eher, die haben nicht diesen Aufwärtstrend.
Zum BSW, David, was für eine Rolle spielen die denn im Wahlkampf? Sind die sichtbar oder ist das mehr so eine virtuelle Veranstaltung?
Die sind schon sichtbar. Wenn Sarah Wagenknecht kommt zum Beispiel nach Halle, dann ist da trotzdem der Saal auch voll. Und dann sind da auch BSW-Befürworterinnen da, die sich wahnsinnig freuen, dass Sarah Knecht auf der Bühne ist. Die sind dann aber auch weg, sobald Sarah Wagenknecht weg ist. Und da ist es dann doch so, dass ich persönlich das eher eine marginale Rolle finde. Also die haben sehr auffällige Plakate. Es gab ja jetzt schon diese Fernsehdebatte, Fakt ist, wo es BürgerInnenfragen gab. Und ich erinnere mich an keine einzige, die in erster Linie an das BSW ging, weil die Lösung, die sie selber für sich, also die sie wiederum anbieten, die Politik, die sie anbieten, ich glaube, die zieht aktuell in Sachsen-Anhalt nicht so. Also da sind die einfach eine Randerscheinung und ja.
Okay. Gareth, ist denn denkbar bei dieser Konstellation, die ja so ein bisschen absehbar ist, trotzdem für den 6. September, dass es so eine Art Leihstimmen, so geheime Leihstimmen von der AfD fürs BSW geben würde? Oder ist das ganz undenkbar? Sind die da zu sehr auf diesem Ziel, wir wollen alles?
Also ich kann es mir eher nicht vorstellen, zumal das BSW ja jetzt bei 4% liegt. Da wären dann ja eher verschenkte Stimmen. Ich glaube, das wird eher dazu führen, dass die nochmal runtergehen. BSW schien kurzzeitig mal, gab es ja wirklich auch einen großen Hype darum zur Landtagswahl in Thüringen. Aber das BSW hat eine Landesregierung verlassen. Die Bundesspitze ist komplett zerstritten, beziehungsweise Thüringen zerstreitet sich mit der Bundesspitze. Ich glaube, das könnte vielleicht demnächst erledigt sein, dieses politische Projekt, was ja...
In Sachsen-Anhalt gab es ja auch großen Streit darum, ne? Also da hat sich ja der Vorstand in Sachsen-Anhalt auch noch darüber zerlegt, über diese Frage pro AfD oder nicht. Und sind wir, also ne, anti-AfD oder nicht. Und eigentlich war die Positionierung schon immer sehr klar in diesem Verband. Also schon 2025, letztes Jahr, habe ich mit denen drüber geredet. Und da hieß es ganz klar, wir gehen nicht den Thüringer Weg. Und denen sind sie sich zumindest treu geblieben. Ich glaube aber, dass die Analyse, die sie da haben, nämlich dass Thüringen mit Schuld ist daran, dass das BSW in den Umfragen sinkt, dass das nicht so stimmt. Man muss auch sagen, Sachsen-Anhalt war ja bei der letzten Bundestagswahl, ne? Also auch 2025, das Bundesland, in dem das BSW den höchsten Anteil geholt hat an Stimmen. Und ja, wie gesagt, jetzt reden wir drüber, sie sind bei 4%, also ob sie in den Landtag kommen oder nicht, ist unklar.
Ja, das ist schon, ist weitenteils ein gescheitertes Projekt, das glaube ich auch. Lass uns noch ganz kurz über die SPD sprechen. Da war ja gestern der Spitzenkandidat auch da, Armin Willingmann, Professor, irgendwie honoriger, aber auch ganz lustiger Mensch, fand ich. Die haben einen etwas seltsamen Slogan, die SPD in Sachsen-Anhalt. Das ist Erfahrung statt Experimente, habe ich das richtig erinnert?
Ja, genau.
Ist das nicht etwas zu strukturkonservativ für eine Partei, die doch eigentlich den Fortschritt will, wie die SPD? Wie siehst du das darin?
Also ich persönlich kann das auch nicht ganz so nachvollziehen. Ich glaube, das soll darauf einzahlen, dass eben Armin Willingmann derjenige ist mit der längsten Regierungserfahrung gerade von den Spitzenkandidaten. Er ist schon seit 2016 eben Teil dieser Landesregierung in Sachsen-Anhalt. Erstens, zweitens ist er auch der Älteste. Und wie du auch schon gesagt hast, eigentlich in seiner lustigen, freundlichen Art erinnert er manchmal ein kleines bisschen an den ehemaligen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, an Rainer Haseloff. Und ich glaube, es ist so ein bisschen die Versuchung gewesen, da anzuschließen.
Aber der kommt doch nicht so knarzig rüber wie Haseloff.
Nein, eben nicht. Aber er hat ja auch diesen Humor, ne? Also dieses ein bisschen lustige, ein bisschen auch längere Sätze, die man dann im Nachgang noch dreimal hören muss, bis man sie wirklich in all ihren Einzelheiten verstanden hat. Das ist etwas, was auch Herr Willingmann gut kann. Also offensichtlich hat er ja nicht ganz diesen Haseloff-Effekt, aber in gewisser Weise, glaube ich, war das ein Versuch, daran anzuschließen. Und auch dieses lieber Erfahrung statt Experimente zahlt, glaube ich, auch darauf ein, dass die SPD sehr zufrieden war jetzt mit dieser Landesregierung, mit CDU und FDP. Das war ja auch doch echt lange was alle drei Spitzenkandidaten dieser Parteien gesagt haben. Wir würden gerne einfach so weiter regieren, obwohl sie zusammen mittlerweile auf 30% in Umfragen kommen. Mhm. Weil 33% kommen, also weit weg sind von jeder Mehrheit.
Jetzt ist ja die FDP noch beteiligt, muss man noch dazu sagen.
Die FDP ist in der Regierung, was die wenigsten Menschen in Deutschland wissen.
Genau, und die liegen noch bei 3%.
Ja.
Ich glaube aber auch, oder das war zumindest meine Vermutung, oder so hatte ich das interpretiert, dass dieses Experiment zielt doch auch auf die AfD ab, oder?
Ja, genau. Also es zielt auf die AfD ab, dass die eben diese Veränderung, ne, was wir vorher schon gesagt haben, das, was die AfD ja erzählt, dass sie die große Veränderung ist, dass das ein Experiment mit Sachsen-Anhalt wäre, das nicht gut gehen kann. Und deswegen lieber weitermachen wie bisher als diese Experimente, wenn aber eben tatsächlich die Regierungszufriedenheit in einem Land gerade nicht so doll ist. Das ist, glaube ich, einfach nicht der Wahlspruch. Und ich finde auch, dass die SPD sich da sehr wohl nochmal an die eigene Nase auffassen könnte, was eben anders machen müsste, um auch nicht weiter bei 8% in Sachsen-Anhalt rumzudümpeln. Das ist ja auch historisch gar nicht der Bereich, in dem sich die SPD in Sachsen-Anhalt immer befunden hat. Die SPD hat in Sachsen-Anhalt auch mal regiert. Die SPD war bei der Bundestagswahl 21 auch noch bei über 20% in Sachsen-Anhalt. Also ein Potenzial ist eigentlich da, aber sie schöpft das gerade nicht aus. Und ich befürchte, mein Eindruck ist, sie fragt sich auch gar nicht so richtig, warum sie das nicht ausschöpft.
Das wird vielleicht nach der Wahl kommen, oder?
Nee, ich glaube, diese Ansage gab es ja in der SPD in Sachsen-Anhalt schon nach der letzten Wahl. Die war ja auch nicht so glänzend. 10% haben die da, glaube ich. Nee.
8,4 in Sachsen-Anhalt.
8,4. Da war auch schon die Ansage, wir machen eine große Wahlanalyse und danach kommt, da kam also nach meiner Erinnerung nicht so viel. Also die haben sich so ein bisschen damit abgefunden, in dieser Nische zu existieren. Leute, ja, wir haben jetzt hier schon länger gesprochen und ich möchte jetzt noch eine kleine Schlussrunde. Und das betrifft natürlich die Zukunft, nämlich den 6. September. Und mich würde interessieren, was schon so ein bisschen angeklungen, was eure Prognose ist. Also was wird da am 6. September wahrscheinlich passieren, Gareth? Du bist der Mann mit der AfD-Expertise. Wird dieses Szenario, über das wir am Anfang gesprochen haben, wird das eintreten oder nicht?
Ich glaube nicht daran, dass es eintreten wird, weil es immer diesen Effekt gab bisher. Das sagt zumindest die Erfahrung. Ich glaube, im Moment gibt es zwar sowas wie den perfekten Sturm für die AfD mit allen externen Faktoren und auch Ulrich Siegmund, aber ich glaube dennoch nicht, dass es für über 40% reichen wird und dass es keine absolute Mehrheit für die AfD geben wird und aber eine umso kompliziertere Regierungsbildung plus die üblichen Probleme mit der Sperrminorität.
Ich sehe das im Grunde ganz genauso. Also ich glaube, dass es am Ende auf eine Schwarz-Rot vielleicht mit Grün Minderheitsregierung hinausläuft, die irgendeinen Deal, der dann nicht Deal heißen darf, weil man sich ja nicht tolerieren lassen darf und so weiter und so fort, kennen wir alles, Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit den Linken irgendwie hinausläuft. Also irgendwie so eine Thüringer, sächsische, irgendwas dazwischen Lösung.
Naja, du hattest ja vorhin gesagt, es gibt in der CDU diese Leute, die bei der Linkspartei an Sozialismus denken. Also wenn ich Eva von Angern sehe, dann denke ich an alles Mögliche, aber nicht an Sozialismus.
Ja, aber
die Spitzenkandidatin der Linkspartei.
Aber vielleicht ist Eva von Angern auch, also nicht, dass ich irgendwie an Sozialismus denke, wenn ich die alle sehe, aber vielleicht reizt die das Pragmatische innerhalb dessen, was bei den Linken möglich ist, auch maximal aus.
Ja, das ist ja im Grunde genommen so eine, die haben ja gerade ihr 9-Punkte-Programm vorgestellt und das ist ja schon, also eigentlich ein sozialdemokratisches Programm. Ja. David, wie siehst du das? Was passiert in Sachsen-Anhalt? Du hast die größte Kompetenz bestimmt von uns, qua Nähe zu den Ereignissen.
1,7 Millionen sind zwar nicht ganz so viele, aber ich habe es noch nicht geschafft, mit allen zu sprechen. Es ist total schwierig. Also ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeiten jetzt eher gerade nicht so stehen, dass die AfD gewinnt. Allerdings haben wir auch schon solche Wahlen gehabt, wo es irgendwie vorher auch so unwahrscheinlich schien, dass das Ergebnis eintreten wird. Und dann kam es halt doch, dann hat die USA doch Trump zum Präsidenten bekommen. Und deswegen will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das wird schon nicht passieren, weil ich dann befürchte, dass man zu geschockt auf dieses Ergebnis reagiert, wenn die AfD doch die absolute Mehrheit holt. Und deswegen will ich die Prognose gar nicht wagen. Also das ist wirklich so schwierig. Also ich weiß doch gar nicht, wie es ausgeht, wer reinkommt, wer nicht reinkommt. Du hast es ja auch gesagt, wir reden die ganze Zeit hier über Umfragen, die in Sachsen-Anhalt beim letzten Mal einfach absolut weit, also 10 Prozentpunkte weg vom Endergebnis waren. Also deswegen, ich finde es so schwierig in Sachsen-Anhalt, wo eine Parteibindung auch gar nicht so existiert. Also wir haben ganz wenig Mitglieder in Parteien, ganz viele Leute, die unterschiedliche Parteien in ihrem Leben schon gewählt haben und die sich auch gar nicht so darauf festlegen, eine Partei für immer zu wählen. Und deswegen, also ich werde keine Prognose wagen.
Ja, das
ist sehr vernünftig, kann ich nur sagen.
Sehr vernünftig. Ja. Also ich erinnere mich auch noch, das ist schon eine Weile her, fast einmalig, glaube ich, in der deutschen Parteiengeschichte, die DVU ist mal in Sachsen-Anhalt in den Landtag gekommen.
Zum Beispiel.
Die es eigentlich gar nicht gab. Die hat nur ein paar Plakate geklebt und die haben dann irgendwie 14% bekommen. Also die Sachsen-Wähler in Sachsen-Anhalt sind so ein bisschen wundertütenhaft und wir werden es abwarten müssen. Gut, ja, das war der Bundestalk. Wir bedanken uns. Bedanke mich natürlich bei euch für diese genauso lebendige Diskussion wie gestern in Magdeburg mit den Spitzenkandidatinnen, zumindest im Teil. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Laura Wersack für die Redaktion. Teilt uns gerne in sozialen Netzwerken, wenn ihr den Bundestalk mögt. Und wenn ihr Geld übrig habt, das ist auch immer sehr gerne gesehen, hier bei Taz zahle ich. Ja, lasst es euch gut gehen und wir hören voneinander nächste Woche und tschüss.
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich bedanke mich herzlich für eine lebhafte Debatte.